Hallo, ich bin Sidonie. Danke an Ludwig, Christoph und Elisabeth, die den Podcast neu unterstützen. Und danke an jetzt insgesamt 845 Leute, die den Podcast auf erklärmir.at/support finanzieren. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info. Wenn ihr Erklär mir die Welt Fans seid, könnt ihr euch passende Taschen, T-Shirts, Hoodies oder Tassen in unserem Onlineshop kaufen. Den Shop findet ihr unter erklärmir.at.
Herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Ich duze euch jetzt. Wir haben gerade eine Weile über das Duzen und Sitzen gesprochen. Der Michael ist nicht so der Fan vom Duzen, aber hat sich bereit erklärt, das über sich ergehen zu lassen. Mein Name ist Andreas Sator. Ich mache den Podcast Erklär mir die Welt. Und mein Gast heute ist der Michael Köhlmeier. Und ich würde zu Beginn gerne mal um einen Applaus für den Herrn Köhlmeier bitten. Der Michael hat ein tolles Buch geschrieben. Das Schöne heißt das, über 59 Begeisterungen. Ich habe das sehr begeistert gelesen und habe mir, als ich das Buch zugemacht habe, gedacht, darüber würde ich gerne mit dem Herrn Köhlmeier, damals waren wir noch per Sie, einen Abend lang reden. Die Idee ist, dass wir jetzt circa eine knappe Stunde uns unterhalten. Und danach habt ihr oder sie die Möglichkeit, eure Fragen persönlich an Herrn Köhlmeier zu stellen. Es soll heute darum gehen, was das Schöne ist, ob das was Individuelles ist, ob man das verallgemeinern kann, ob das von Kultur oder Zeit abhängig ist oder von Gefühl. Und damit wir eine kleine Einführung bekommen in das Thema, bitte ich jetzt den Michael um das erste Kapitel des Buches.
Also gut, das erste Kapitel hat die Überschrift Stolz und Pathos. Es ist viele Jahre her, da hörte ich zum ersten Mal Mozarts 40. Symphonie, dirigiert von Karl Böhm. Es war eine hoffnungslos zerkratzte Schallplatte. Schon der erste Satz erschien mir wie ein Wunder. Ich galoppierte in die Musik hinein, als säße ich auf einem Pferdchen, und hätte nur halb so viel Gewicht, das wissen Sie, wie das anfängt. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-di. Nach 100-mal Abhören, Auflegen war die Platte dahin und ich kaufte mir eine neue, wieder mit Karl Böhm am Dirigentenpult. Ich lernte das Musikstück bis in jeden Ton hinein kennen. Ich konnte alle 4 Sätze auswendig, aber ich begriff sie nicht. Diese Musik war das Substrat des Unbegreiflichen, dem wir in aller Kunst begegnen. Und auf einmal war ich von Stolz erfüllt, aber eben nicht von einem heiligen Stolz, der ja allein des Wortes wegen auf ein göttliches Wesen hinweisen würde. Ich war stolz, derselben Gattung anzugehören, der Mozart angehörte. Ich war stolz, ein Mensch zu sein und war doch erst so jung und hatte noch so viel Menschsein vor mir. Ich diskutiere mit einem guten Freund, er ist Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor. Ich sage, der Mensch muss Literatur, Kunst, Theater, Musik wollen. Brauchen tut er dies alles nicht. Er sagt nein, der Mensch braucht Kultur. Und er begründet es damit, dass wir in unserem Dauerkampf gegen die Natur untergehen würden, längst untergegangen wären, spätestens nachdem uns Nietzsche den Tod Gottes gemeldet hat, wenn wir, die wir allein im Universum sind, nicht das Fähnchen unserer Identität hochgehalten hätten und immer hochhalten. Und es könne einzig dadurch geschehen, dass wir stolz darauf sind, Menschen zu sein. Es gäbe, so fährt er fort, weiß Gott genug, was wir anrichten, auf das wir noch einmal, weiß Gott, nicht stolz sein können. Aber wenn uns ein menschliches Wunder begegnet, wie eben Mozarts 40. Symphonie, dann, so mein Freund, erkennen wir unsere Größe, unsere Einmaligkeit und unsere Freiheit. Und deshalb brauchen wir Kultur. Wieso Freiheit? Frage ich. Er antwortet, weil es Freiheit bedeutet, nämlich äußerste Freiheit, wenn uns in solchen Werken der Kunst bewiesen wird, dass wir Menschen keinen Gott, keinen Kaiser, keinen Tribun brauchen, um uns selbst zu erheben, sondern allein uns selbst. Das ist Pathos. Ich habe nichts dagegen. Aber man muss aufpassen, Pathos ist ein Hund. Pathos vereinnahmt ebenso, wie es ausschließt. Und Pathos lügt sehr oft. Oft ist Pathos ein Trick. Es transferiert ein Gefühl von einem angestammten Adressaten auf ein anderes Feld. Ein Beispiel: Die Liebe zum Vater wird als etwas Gutes, Edles, Schönes empfunden. Hänge ich über die Nation den Begriff Vater, mache sie also zum Vaterland, dann übertrage ich dieses Gefühl auf ein historisch-politisches Gebilde, das im Ganzen betrachtet nur wenig mit meinen Gefühlen zu tun hat, und es ist durchaus ratsam, sich zu fragen, welchen Zwecken diese Übertragung dient. Ich habe nichts gegen Pathos, wenn es einem wahren Gefühl entspricht, dem Gefühl der Freude über die Großartigkeit des Menschen. Wenn ich Musik höre, wenn ich ein Gemälde betrachte, mir fällt ein, dass ich bei meinem nächsten Wien-Besuch unbedingt wieder ins Kunsthistorische Museum muss, um mir die Bilder von Peter Bruegel anzusehen. Und wenn ich einen Roman lese, der mich in die innerste Herzkammer eines Menschen führt, zum Beispiel Kanada, von dem amerikanischen Autor Richard Ford. Oder wenn ich ins Theater gehe, dann kann es sein, dass ich, ohne ihn zu begreifen, ahne, dass unser Leben einen Sinn hat. Und dass wir es sind, die den Sinn geben. Und dies gerade dann, wenn wir ihn nicht begreifen. Unsere Nachbarn hier auf dem Land erzählten mir, auch das ist schon lange her, sie sind schon längst tot. Sie seien nur einmal in ihrem Leben in Wien gewesen und da hätten sie sich von ihrer Tochter überreden lassen, im Burgtheater ein Stück von Shakespeare anzusehen. König Lear. Nie seien sie bis dahin im Theater gewesen und sei damals auch nicht mehr. Sie hätten befürchtet, das sei doch nichts für sie. Sie seien sich sogar nicht einmal sicher gewesen, ob man sie hineinlässt. Dann aber hätten sie gesehen, dass neben ihnen Männer ohne Krawatte und Frauen in Turnschuhen gesessen seien, und da hätten sie sich gedacht, aha, wenn das geht, wird man auch uns nicht hinauswerfen. Wie ihnen das Stück gefallen habe, fragte ich sie. Es sei wunderbar gewesen. Am Anfang hätten sie sich mit der Sprache noch etwas schwer getan, aber dann seien sie hineingekommen. Es sei ihnen eigentlich zu kurz erschienen, obwohl es 3,5 Stunden gedauert habe. Sie hätten später noch oft darüber geredet, erzählten sie, und sie seien nicht immer der gleichen Meinung gewesen. Die Frau zum Beispiel habe mit dem alten König schon auch Mitleid gehabt, aber sie habe ihn auch ausschimpfen mögen. Es gehöre sich nicht, die Töchter antreten zu lassen vor Leuten, die nicht zur Familie gehören, und dann von ihnen zu verlangen, sie sollen eine nach der anderen sagen, wie sehr sie den Papa lieben. Der Mann sagte, ja, ja, sie habe schon recht, aber er sehe es doch irgendwie anders. Er sei eben ein Mann und die Männer, weil sie das ganze Leben außer Haus arbeiten müssen, kriegen zu wenig von der Liebe mit und dann wollen sie am Ende alles auf einmal. Und das müsse man doch verstehen. Ihm tue der König sehr leid. Es war ein langes Gespräch, das ich mit dem Ehepaar aus unserer Nachbarschaft über König Lear führte. Am Ende fragte ich sie, warum sie denn später nie wieder ins Theater gegangen seien. Sie antworteten einhellig, sie hätten gefürchtet, der wunderbare Eindruck wäre dann kleiner geworden. Ich erzähle die Geschichte meinem Freund. Er sagte, ich hätte folgendermaßen argumentieren sollen. Größer wäre der Eindruck geworden. Das Gute verdünne sich nicht. Ein Gutes gebe dem anderen. Wer Macbeth gesehen hat, verstehe König Lear besser. Wer Othello gesehen hat, könne sich besser in Professor Unrat aus dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann einfühlen. Und wenn er sich Gedanken über Iago mache, verstehe er in Zukunft besser, eine Intrige abzuwehren. Ich will meinem Freund glauben. Wer Mozarts 40. Sinfonie hört, hat ein Instrument gewonnen, um sich bei Shakespeare und bei all den anderen Werken der Literatur besser zurechtzufinden. Kunst hilft Kunst. Über alle Sparten hinweg. Und warum ist das so? Weil Kunst, Literatur, Musik, Theater nicht zu Menschen im Allgemeinen sprechen, sondern zu jedem Einzelnen, und das heißt zu mir. Es gibt im Spiegel nichts Schöneres, nichts Aufregenderes, nichts Interessanteres zu sehen als mich selbst. Ich entdecke in König Lear, dem alten, verzweifelt Liebenden, mich selbst. In der absurden Hölle von Samuel Becketts Endspiel sehe ich meine eigene Leere in all ihrer absurden Buntheit. Aus Bruegels Kinderspielen erklingt mein eigenes kindliches Jauchzen. Aus Mozarts Musik weht mir Unerhörtes aus meiner Seele entgegen. Das Erhabene, was ist es anderes als Teilhabe an der Größe und Herrlichkeit des Menschen? Das Erhabene, das sind wir selbst. So geht Pathos. Und das ist nicht schlecht.
Michael, wenn ich an das Schöne denke oder was ich im Alltag als schön bezeichne, dann denke ich da an Begegnungen mit Menschen, wo ich beim Verabschieden sage, das war schön. Oder ich sehe eine Frau und sage, das ist eine schöne Frau. Wie kannst du einem Kind erklären, was für dich das Schöne ist?
Du fängst gleich hoch an, nicht? Also
es ist,
bei Kindern, ich habe immer mit Kindern zu tun gehabt. Merkwürdigerweise haben mich immer Frauen angezogen, die bereits Kinder hatten. Also ich habe in meinem Leben 6 Kinder großgezogen, also 2 eigene und 4 mit von anderen Frauen, aber es waren immer so wie meine eigenen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, also ich habe dort nicht drüber nachgedacht, wie bringe ich jetzt dem Kind bei, was schön ist. Aber es hat mir manchmal Freude gemacht, sehr oft Freude gemacht, Kinder zu überraschen. Und es ist, wenn ich darüber jetzt nachdenke, dass es muss beim Schönen, muss man das Gefühl haben, ich sehe etwas das erste Mal. Umso besser, wenn das, was ich sehe, ich es nicht das erste Mal sehe, sondern schon x-mal gesehen habe. Peter Handke in seinen besten Texten, finde ich, kann das sehr gut. Der beschreibt Dinge, die wir alle kennen. Aber er beschreibt es auf eine Art und Weise, als ob er und somit wir als Leser es das erste Mal sehen. Und also, dass es eine Überraschung ist. Wenn du stirbst und das Letzte, was du siehst, wäre eine zerknüllte Marlboro-Schachtel am Boden, dann würde dieses Ding, dieses vollkommen belanglose Ding, die ganze Welt enthalten, weil es ist das Letzte, was du siehst. Die Frage, ob das jetzt von Bedeutung ist oder nicht, ist überhaupt, wird sich nicht stellen, weil es ist voll mit aller Bedeutung, die etwas haben kann, weil es das Letzte ist, was du siehst. Wenn das Erste, was du siehst, wenn du auf die Welt kommst, dieselbe zerknüllte Marlboro-Schachtel ist, würde sie auch die ganze Welt enthalten. Das heißt, die Welt würde dich empfangen in Form dieser zerknüllten Marlboro-Schachtel, wie sie dich verabschieden würde. Jetzt bist du, wenn du auf die Welt kommst, nicht in der Lage, das zu beschreiben. Und wenn du dich verabschiedest von der Welt, bist du nicht mehr in der Lage. Wenn es einem Menschen, einem Dichter, einem Künstler, na, er muss ja nicht ein Dichter oder ein Künstler sein, wenn es ihm gelingt, dir irgendein alltägliches Ding, nicht nur ein Ding oder eine menschliche Regung so nahe zu bringen, dass du das Gefühl hast, du siehst es das erste Mal. Ich glaube, das ist Schönheit. Und nicht die Frage, wenn man sagen kann, und das beantwortet auch gleich eine andere Frage, nämlich ob es was Hässliches gibt oder nicht. Und ich würde dazu sagen, ob etwas schön oder hässlich ist, kommt darauf an, wie es beschrieben wird, wie es gesehen wird und nicht, wie es von vornherein ist. wenn ich, es ist ja, ich, wenn ich zu viel rede, muss mir sagen, gell? Schau, Schönheit und Hässlichkeit ist auch eine Frage des Abstandes. Verstehst du, was ich meine? Das werde ich dir jetzt erklären. Ja? Wenn du die Schönheit eines Fingerringes beurteilen möchtest, dann hast du einen gewissen Abstand. Ja? Wenn du die Schönheit des Petersdomes besichtigen möchtest, hast du einen anderen Abstand. Wenn du aus demselben Abstand, wie du den Petersdom schön findest, einen Fingerring beurteilen willst, wirst du ihn gar nicht sehen. Wenn du aus demselben Abstand, wie du den Fingerring beurteilst, den Petersdom anschaust, siehst du Mörtel und sonst nichts. Also es hängt nicht von dem Objekt ab, sondern es hängt ab von der Art, wie du das siehst und wie du dein Sehen mitteilst.
Und ist es dann immer was extrem Subjektives, Individuelles? Weil du schreibst ja dann doch von schönen Dingen, die eigentlich universell, zumindest in der Oberschicht, als sehr schöne und kulturell hochwertige Dinge gesehen werden.
Was heißt jetzt dein Einwand oder dein Dings, Oberschicht, was heißt das?
Na, also,
Proleten sind nicht in der Lage, das Schöne zu erkennen, oder?
Nein, gar nicht. Aber ich bin zum Beispiel ein Bauernbub und Mozart oder Shakespeare oder Goethe wird ja vor allem kulturell von der Elite.
Aber das ist doch nicht mehr der Fall. Also auch als der ärmste Bauernbub kannst du dir heute praktisch sämtliche Literatur besorgen, inzwischen ja sowieso, weil du im Netz musst, kostet ja nichts, und früher hat es Reklams Universalbibliothek gegeben. Aber es hat dich jemand müssen darauf aufmerksam machen. Das meinst du? Oder meinst du, dass das Bauerntum von vornherein nicht zugänglich ist? Ich bin durchaus der Meinung, mein Vater hat das Bauerntum, er kam aus dem Bauern, der hat immer Karl Marx zitiert und hat gesagt, die Idiotie des Landlebens. Das darf nur ein Bauer sagen. Das dürfen wir Städter hier nicht sagen, weil dann schauen wir runter. Aber na gut.
Das lustig war, das Zitat habe ich vor einer Woche gelesen von Max und habe es meiner Freundin geschickt mit lachenden Emojis. Ich darf das auch witzig finden, weil ich.
Also, na gut. Ja.
Nein, ich wollte es jetzt gar nicht darauf beschränken, dass das jetzt nur ein elitäres Phänomen ist, sondern was eigentlich meine Frage war, ist dieses Schöne, was das mit mir macht, was das auslöst, du sagst, ich habe es vielleicht schon oft gesehen, aber jetzt beschreibt mir das jemand auf so eine besondere Art, oder ich blicke zum ersten Mal auf etwas in dieser Vollkommenheit, oder die Musik bewegt mich so sehr, obwohl ich es vielleicht schon oft gehört habe. Ist das was total Subjektives oder, und darum das, was ich gesagt habe mit der Elite, viele Menschen, die in der Kultur was zu sagen haben, sind sich ja einig über viele Dinge, etwa dass Goethe oder Shakespeare oder Mozart Großes, Schönes produziert haben. Und das war die Frage. Ist es was so, jetzt wenn ich dir so zuhöre, war das für mich so was total Subjektives, was das mit mir macht? Aber kann man dieses Schöne, Große dann verallgemeinern? Objektivieren?
Ja, ich glaube schon, obwohl ich weiß, du suchst es nach einer Messlatte, dass man sagen kann, gibt es ein objektives Messgerät, wo man sagen kann, dass dieses Theaterstück ist gut, diese Musik ist nicht gut und sowas, das glaube ich, gibt es nicht. Aber wenn ich der Meinung bin, ein Musikstück ist dann groß oder eine Literatur ist dann auch groß, wenn sie nicht die Menschheit als solches anspricht, die es ja nicht gibt. Die Menschheit als solches ist ein abstrakter Begriff. Es gibt nur einzelne Menschen und die sind in der Tat verschieden. Allerdings glaube ich nicht, dass sie so verschieden sind, dass es keine Übereinstimmung gäbe. Also dass man sagen würde, also ich bin ganz subjektiv, gefällt mir Mozarts 40. Symphonie, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand anderes auch gefällt. Also so unterschiedlich sind wir auch wieder nicht. Das glaube ich nicht. Aber es ist ein Glatteis, auf das wir uns bewegen, weil halt immer wieder da ist, auf einer Seite steht der Satz, die Geschmäcker sind verschieden. Und auf der anderen Seite, um dem Satz zu widersprechen, krampft man herum und sucht ein objektives Messgerät, um die Qualität zu messen. Das gibt es nicht. Damit müssen wir uns halt einfach abfinden. Damit in der, was die Ethik betrifft, die Moral betrifft, haben wir es viel leichter. Weil wir sind ein Rechtsstaat. Letztendlich, unterm Strich kann man sagen, was du jetzt gut und nicht gut findest, das magst du individuell für dich ausmachen. Objektiv gesehen haben wir das Gesetz. Da gibt's sowas. In der Beurteilung der Schönheit, der Kunst oder sowas gibt's das nicht. Damit müssen wir halt fertig werden, dass es das nicht gibt. Das heißt aber nicht, dass wir unbedingt gleich schon sagen sollen, ja, die Geschmäcker sind einfach verschieden und ob jetzt jemand, ich habe ja auch nichts dagegen. Ich meine, also zu dieser Arroganz kann ich mich nicht mehr aufraffen zu sagen, jeder, der den Gabalier gut findet, ist ein Volltrottel und jeder, der ist auch ein schlechter Mensch. Das schwingt ja dann immer mit, nicht? Und jemand, der Mozart wahnsinnig toll findet, der muss auch irgendwie ein guter Mensch sein. Also das, spätestens seit den Tagebüchern vom Lagerkommandanten Höss aus Auschwitz wissen wir, dass das nicht zutrifft. Nicht? Der war ein großer Bewunderer von Schubert. Nicht? Also der hat gesagt, ja, hat er drin geschrieben, er hört Schubert und streichelt seinen Hund und spielt mit den Kindern. Aber leider Gottes muss halt Vater zur Arbeit gehen. Nicht? Also er kann das nicht die ganze Zeit so machen. Und worin seine Arbeit bestanden hat, das wissen wir. Also dass die Schönheit, dass die Ästhetik, dass die Kunst uns zu besseren Menschen macht, ich glaube, das kann man, das hat man eigentlich nie können sagen. Aber ich glaube, das hält einfach nicht.
Hast du das mal geglaubt, weil du gesagt hast, zu dieser Arroganz kann
ich das nicht geglaubt. Nicht mehr. Nein, ich muss sagen, ich habe das nie geglaubt. Ich habe bei der Musik einen ganz subjektiven Geschmack immer gehabt. Also mir war das ziemlich egal, als ich ein junger Mensch war. Das war die Zeit des Rock'n'Roll und diesen Sachen, da war Akkordeon ein Instrument, wo man die Nase gerümpft hat. Nicht? Ich habe das immer geliebt, der Akkordeon. Meine Freunde, die Rock'n'Roll-Musik gemacht haben, habe ich auch gemacht. Die haben also, wenn sie Blasmusik gehört haben, hat sie ihnen die Zehennägel umgedreht nach oben. Bei mir nicht. Ich habe das unheimlich gern gehört. Ich bin, wenn Platzkonzert war am Sonntag, bin ich hingegangen, habe mir das angehört. Ich habe das gerne gehört. Ne? Also dieses Gefühl hatte ich nie. Ich hatte eine Mutter, die ich sehr geliebt habe, die sehr belesen war, aber ein musikalischer Analphabet. Meine Mutter hat die Musik in zwei Kategorien eingeteilt. In Gelüdel, Lüdel, 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 das war alles mit Klavier, und in Krach, das war alles andere. Also der erste Griff meiner Mutter, wenn sie in die Küche kam, war, dass das Radio ausgeschaltet hat. Warum? Weil der erste Griff meines Vaters, wenn er in die Küche gekommen ist, das Radio eingeschaltet hat. Er war ein großer Musikfan und ich erzähle gerne eine Anekdote, die mich so stolz macht. Also besonders stolz hat es mich gemacht zu der damaligen Zeit, als die Beatles da waren. Und auch, ich kann mich erinnern, im österreichischen Fernsehen oder Rundfunk, dann einer kommentiert hat, als die Beatles, glaube ich, in Salzburg waren, und er gesagt hat, Beatles, das ist kein musikalisches Phänomen, sondern ein soziologisches. Also es ist keine Musik, sondern es ist nur interessant, dass die jungen Leute das so lieben. Da saß ich mit meinem Vater beim Frühstück und im Radio kamen gerade die Beatles. Und ich weiß noch, welche Nummer, No Reply, kam gerade von den Beatles. Und er hat die Tasse gehoben, hat ein ganz erstauntes Gesicht gemacht und hat gesagt, mein Gott, ist das schön. Und ich weiß, das hat kein einziger Vater, all meiner Freunde, hätte das gesagt. Also mein Vater war ein großer Musikliebhaber, gedämpft durch seine Liebe zu seiner Frau, meiner Mutter, oder? Wo immer sofort das Radio ausgeschaltet worden ist.
Und ist das Schöne so eine Tochter der Zeit oder ist das historisch, hält wahres Schönes über Jahrzehnte, Jahrhunderte?
Das muss nicht sein. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch draußen eine junge Frau, wir haben uns kurz unterhalten, du warst ja dabei.
Das sieht man nie.
Ja. Sie hat eben wie ich auch die Reu-Lichtenstein-Ausstellung gesehen in der Albertina. Und wir waren eigentlich beide einer Meinung, dass diese Kunst, die ich sehr verehrt habe in den 60er, 70er Jahren, also Pop-Art, das war sowas, dass die, also historisch natürlich ihre Berechtigung großartig war, aber irgendwie nicht hält. Irgendwie, ich habe mir die Ausstellung angeschaut, bin durchgegangen mit einem gewissen Interesse, aber mit einem historischen Interesse. Und nicht, dass es mich berührt hat. Wenige Zeit vorher, da waren wir uns auch beide sehr einig, war ebenfalls in der Albertina. Ich habe gehört, dass der Klaus Albrecht bei euch ja auch schon hier gesessen ist und dass er sich auch mit dem Du schwer getan hat. Ist ein guter Freund. Der Klaus hat dann ja den Basquiat ausgestellt. Und ich muss sagen, diese Ausstellung, die hat mich umgehauen. Also das der hat mich beschäftigt über Wochen hinweg, bis heute, die Bilder von ihm. Jetzt weiß ich nicht, wenn in 50 Jahren jemand sich die Basquiat-Bilder anschaut, wie das wirken wird. Das kann ich nicht sagen jetzt. Das kann ich nicht sagen. Es gibt, da gibt es ja auch Wellen. Es gibt Kunstwerke, die sind in ihrer Zeit groß, dann tauchen sie vielleicht wieder ab, dann kommen sie wieder, dann tauchen sie wieder ab. Ich sag dir ein Beispiel, ja? Bis fast in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein waren sich die Altphilologen einig, das große Werk des Homer ist die Ilias. Das eher minderwertige ist die Odyssee. Es waren sogar, da war ein Streit. Es waren sogar viele der Meinung, die gesagt haben, niemals hat der Homer die Odyssee und die Ilias geschrieben. Die Odyssee hat ein anderer geschrieben, ein Epigone, der das nachgemacht hat, qualitativ unter jeder Sau, teilweise wirklich. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts dreht sich die ganze Sache um. Hat natürlich auch historische Gründe, weil nach den Kriegen, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man sich in einen Kriegsheimkehrer besser hineinversetzen können als in einen Schlagetod, in einen Helden wie den Achill. Also der Odysseus hat der Zeit nach dem Krieg bedeutend mehr entsprochen als der Achill. Also Kunst, das kann in Wellen sein. Es können auch manche total verschwinden, die werden dann auch vergessen. Manche werden überhaupt nie mehr gefunden. Manche werden dann später wieder entdeckt. Johann Sebastian Bach, der ist vorübergehend, war der weg. Und ist dann erst wieder gekommen. Heute ist er unbestreitbar. Ich glaube nicht, dass kommende Generationen den vergessen werden.
Ich würde gerne mit dir darüber reden, wie man und ob man Zugang zur Kunst finden kann, weil die Folge, die ich mit Klaus Albrecht Schröder aufgenommen habe, der hat erklärt, was Kunst ist, hat wie kaum eine andere Folge in meinem Podcast polarisiert, weil er unter anderem auch gesagt hat, warum haben manche Leute einen Zugang zur Kunst? Macht das was mit ihnen, wenn sie da Basquiat anschauen und andere decken sich, was für ein Gekritzel? Und der Klaus hat damals gemeint, das hat man oder das hat man nicht. Und das hat viele, inklusive mir selbst, bewegt, aufgeregt. Ich dachte, das ist unfair, das will ich nicht, dass das so ist.
Die Aufregung, würde ich jetzt sagen, darüber oder die Empörung, ist keine ästhetische, sondern eine moralische. Diese, wenn sich über jemand, über den Satz, ich kann darüber gar nicht richten. Wenn der Klaus gesagt hat, das hat man oder hat man nicht, so kann er weder das beweisen, noch kann ich das Gegenteil beweisen. Es ist eine These, die er aufstellt. Die Empörung dagegen aber ist keine ästhetische Empörung, sondern ist eine moralische. Und diese moralische Empörung heißt, du kannst nicht hergehen und manche Leute niedriger ansetzen als andere. Weil wir daraus schließen, wenn er sagt, jemand, der das nicht hat, ist niedriger einzuschätzen als jemand anders. Also die Empörung über den Satz hat mit der Schönheit oder mit der Kunst überhaupt nichts zu tun. Sondern die geht davon aus, wir alle Menschen sind gleich und wir müssen gleich behandelt werden. Und es ist arrogant oder herablassend zu sagen. Es ist also eine rein moralische Empörung. Ich finde immer, und darüber sollten wir auch sprechen heute noch, ich finde immer, und das kann man in letzter Zeit, ich habe im Laufe meines Lebens gesehen, dass das zunimmt, da bin ich strikt dagegen, diese Verquickung zwischen Moral und Ästhetik, zwischen Moral und Kunst, also zwischen dem, über dem Burgtheater steht dem Wahren, Guten und Schönen, die Verquickung zwischen dem Guten und dem Schönen, ich finde das fatal. Ich finde, das ist ein Zeichen dafür eines absoluten Niedergangs der Kunst. Ich habe jetzt vor kurzem erfahren, dass im Österreich-Pavillon bei der Biennale in Venedig ein Raum ist, wo eine Künstlerin auf verschiedene Böcke und Stühle in Vasen Blumensträuße gestellt hat. Mit der Begründung, das soll ein Symbol dafür sein, dass Revolutionen, die brechen aus als schöne Blüten und verwelken dann irgendwann. Könnte ich mich gar nicht genug darüber aufregen. Ich finde das, also ich meine, für so dumm lasse ich mich nicht ausmachen. Wenn jemand eine so naive, eine so blödsinnige Idee darstellt mit dem und das auch noch erklären muss, In dem Augenblick, wenn ich das erklären muss, dann frage ich mich doch, wieso machst du dir denn die Mühe, besorgst du diese ganzen diese Blumen, die nachher kaputt sind, besorgst du die Stühle, schaust, dass irgendwie nach Venedig kommen kannst, wenn du das Ganze auf einer halben Seite auf einen Zettel schreiben kannst. Also, und vor allen Dingen ist natürlich dahinter der moralische Impetus. Schau, was ich euch sagen will. Eine Revolution blüht auf und es hat mit der Kunst nichts zu tun. Und wenn ich höre im Fernsehen, eine Ausstellung wird besprochen und sowas, und dann sagt die Journalistin oder der Journalist, ja, der Künstler oder die Künstlerin wollte damit jenes und dieses sagen, regt es mich schon auf. Aber noch mehr regt sich auf, wenn die Künstlerin oder der Künstler selber sagt, ich wollte damit das sagen, dann sage ich, dann sag's doch. Dann sag's doch. Wenn ein Kunstwerk, ein bildendes Kunstwerk, die bildende Kunst nicht ausreicht und du mehr oder weniger das, was du ausdrücken willst, besser sprachlich ausdrücken willst, dann drück sprachlich aus. Ich finde, ein Bild lässt sich nicht in Sprache übersetzen. Musik, dort ist es eh klar. Weil was für eine Bedeutung, was für einen Inhalt hat die 40. Symphonie von Mozart? Überhaupt keinen. Die hat keinen Inhalt. Die hat pure Form. Das ist die pure Form. Und wenn da jemand kommt und sagt, aber ich will da eigentlich ausdrücken, am Anfang, da knurrt es so bei der Musik und dann kommt das und das, da will ich ausdrücken, wie da der Krieg, so weiter. Das finde ich, ich kann das so empfinden. Aber wenn ich das sage, das ist, ich kenne nur ein einziges Beispiel, wo das funktioniert hat. Und das war ein politisches Statement und in erster Linie ein politisches und kein ästhetisches Statement. Das war, als Jimi Hendrix in Woodstock, am Ende von Woodstock, die amerikanische Hymne gespielt hat. Das war ein politisches Statement und er hat das auch so verstanden. Und er ist aus dem Purple Haze ist er raus, in die amerikanische Hymne hinein und ist dann wieder in Purple Haze zurückgekehrt. Das finde ich die schönste und großartigste Form, wie man Politik in Musik hineinbringen kann. Aber ich kenne sonst fast kein Beispiel, muss ich sagen.
Aber heißt das für dich auch, dass es irrelevant ist, den Kontext zu kennen, in dem Bild zum Beispiel entstanden ist?
Nein, das nicht, das überhaupt nicht. Aber der Kontext muss nicht ein moralischer Kontext sein. Oder es kann einer sein, aber dann muss er umgeformt werden in Musik, in bildende Kunst oder in Literatur. Wir sind unter diesem Diktat der Kritiker, die nämlich meinen, Kunst ist primär über den Inhalt zu erfassen. Ich glaube, dass Kunst primär über die Form zu erfassen ist. Und ich weiß, gerade besonders ich habe an der Linkesten Universität in ganz Deutschland studiert. Und ich weiß, dort habe ich Germanistik studiert, war immer diese Frage, die Form-Inhalt-Debatte. Und es war immer der Schwerpunkt auf der Form. Man hat gesagt, auf dem Inhalt, wenn man gesagt, wer die Form so genießt, das ist so bürgerlicher, kleinbürgerlicher Überbleibsel, wichtig ist der Inhalt. Ich habe das nie so gesehen.
Und jetzt abseits von der Moral zurück zu der Frage, wie man Zugang zu Kunst oder zu dem Schönen findet. Genau. Hast du ja zu Beginn in deinem Kapitel vorgelesen, wer Mozart kennt, der tut sich mit Shakespeare leichter.
Ich glaube schon,
und
ja.
So weiter.
Ich glaube schon.
Kunst hilft
Kunst.
Ja. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
Edgar Allan Poe, der amerikanische Autor, der hat irgendwann einmal gesagt, wenn jemand ein Künstler ist, ist er es auf allen Gebieten. Er sucht sich nur eines aus, auf das er sich besonders ausbildet, weil Kunst zu betreiben ist viel Selbstdisziplin, ist viel Arbeit, oder das Wort Arbeit mag ich in dem Sinne wenig, aber viel Tätigkeit, man muss sich sehr konzentrieren. Aber im Prinzip könnte ein guter Schriftsteller auch ein guter Maler werden, wenn er sich, und es gibt ja sehr viele Beispiele, wo Doppelbegabungen sind. Und das glaube ich auch, dass Kunst so wie ein Pilz eine unterirdische Kommunikation hat, dass also dass ein Verständnis für Musik unter Umständen fördern kann, ein Verständnis der Literatur und ein Verständnis der Malerei. Wenn du mich gefragt hast vorhin, also wie kann man ein Mensch werden, der die Kunst versteht, der sie liebt? Ich glaube, der beste Weg, der einzige, vielleicht nicht einzige, vielleicht ja nicht, aber der Königsweg ist, selbst Kunst zu machen. Ich habe einmal das Glück gehabt, in den 70er Jahren Joseph Beuys nicht kennengelernt zu haben, aber bei einer Führung dabei zu sein, als er in Kassel bei der Documenta durch seine Ausstellung, die hieß Honigpumpe und Fettkurbel. Und da war ich dabei. Also Ich bin da in die Orangerie gegangen. Ich habe nicht gewusst, dass der Beuys dort sein wird. Es war im Sommer, war irrsinnig heiß. Hat irrsinnig gestunken. Weil unten im Eingang so ein Haufen Margarine war, in dem drin ein Motor sich gedreht hat, unheimlich heiß, der diese Margarine verbrannt hat. Und dieser Motor hat Schläuche, die waren durch die ganze Orangerie, so Plastikschläuche in dem Umfang, durchsichtige, hat der Honigwasser durchgepumpt. Das war das Kunstwerk. Und ich war dort, da haben wir zuerst gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Das ist ja eine Scharlatanerie ersten Ranges. Und dann habe ich gesehen, dass da eine Führung stattfindet. Und den Beuys hat man ja sofort erkannt, am Hut. Und er hat eine Führung dadurch gemacht und hat erzählt. Und ich habe mich da angeschlossen. Und anschließend war ich der Meinung, wo ich heimgegangen bin, der Beuys ist der größte Künstler aller Zeiten. Das hat natürlich weniger verdankt mit dieser Eindruck der Sachen, Honigmumpe und Fettkurbel, als seinem Charisma, wie er erzählt hat. Er hat erzählt, er ist abgeschossen worden als Flieger im Zweiten Weltkrieg, irgendwo in Russland, war schwer verletzt, es war mitten im Winter, er ist also fast erfroren, Bauern haben ihn gefunden, haben ihn mit Fett eingerieben gegen die Kälte, haben ihn in Filz gekleidet und haben ihm Honigwasser zu trinken gegeben. Und hat gesagt, das hat ihm sein Leben gerettet und Materialien, die einem Menschen das Leben retten, sind gut genug dafür, um Kunst zu machen. Das kam mir so einsichtig vor, so großartig. Und warum erzähle ich von Beuys? Deswegen, weil Beuys Hauptthese war ja, jeder Mensch ist ein Künstler. Und das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also wenn die Kunst, wer auch immer sie erfunden hat, ich weiß es nicht, ob das der liebe Gott war, und vielleicht war er das, dass er gedacht hat, ich muss ihnen so etwas geben, dass sie ein ähnliches Gefühl kriegen als Schöpfer, wie ich das hatte, als ich die Welt gemacht habe. Aber ich glaube, das kann wirklich jeder. Und wenn, es ist nur eine Frage, ob man sich's traut und ob man sich selber diese Freiheit zugesteht. Ich habe mich in letzter Zeit sehr, weil ich auch male und eigentlich nach der Matura an die Kunstakademie wollte, und ich habe mich sehr mit Kunst beschäftigt und habe mich in letzter Zeit mit dieser Art Brühung da beschäftigt, also mit Kunst von, sagen wir, von Verrückten, oder? Darf man nicht sagen? Darf man nicht sagen?
Hier schon.
Darf man sagen. Und mit Kunst von Kindern. Und es gibt manche Bilder von Kindern, die sind nicht inspirierend. Manche sind unglaublich inspirierend. Und zwar ist nicht so sehr inspirierend die Form, wo sie gewählt haben, sondern dass man weiß, dieses Kind hat eine Form gewählt, die vollkommen aus ihm selbst entsteht. Wo der absolute Mut dem Leben gegenüber da ist. Und das finde ich etwas, wo man sagen kann, das ist eine Voraussetzung für Kunst. Und ich glaube, diese Voraussetzung
Mut zum
hat,
Leben.
Ja, Mut einfach zu dem Leben, wo da ist, und nicht zu fragen, ja, wie hat der das gemacht oder wie hat der das gemacht, das gilt nicht, um Gottes Willen, ich kann ja nicht zeichnen. Also unser Sohn, unser Jüngster ist Maler. Der hat immer schon gut zeichnen können, der kann dich abzeichnen wie eine Fotografie. Er macht es natürlich nicht. Aber man sagt, ja, das ist dann Kunst. Das ist es nicht. Das ist es nicht, sondern dieser Mut, die Welt so zu sehen, wie wenn du es das erste Mal oder das letzte Mal siehst. Und ich glaube, das hat jeder von uns. Und wenn man selber versucht zu schreiben, ich bin in erster Linie Schriftsteller, dann wird jeder, auch wenn er nur eine einzige Seite schreibt, er wird folgende Erfahrung machen. Es wird nicht so, wie du es willst. Es wird ein bisschen anders. Du kannst nie schreiben, was du ganz genau, was du willst, sondern die Sprache übernimmt so irgendwie was Magisches und führt dich irgendwo hin. Und das ist das, wo du selber staunst, während du schreibst. Selber staunst, während du malst, selber staunst, während du Musik machst. Wir kennen alle, wenn man sogar vor allen Dingen, wenn man Jazzmusikern zusieht, die spielen und auf einmal ist so der Groove da. Und dann schauen sie sich an und sie haben so ein unglaublich glückseliges Lächeln im Gesicht. Und das ist so das über sich selber staunen. Und ich glaube, das kann jeder machen. Und dann versteht man auch die Kunst. Und ich glaube, das hat der Klaus gemeint. Manche können das noch rausholen und haben nicht die Angst, sich zu blamieren. Das ist die größte Angst, die wir haben. Im Zeitalter des Individualismus ist die größte Angst, außer vom Krieg, ist die, sich zu blamieren.
Aber ich würde sagen, das kann man lernen. Das hat man nicht oder das hat man.
Ich glaube, das kann man lernen. Da muss man halt so Selbsterforschung treiben. Man muss sich halt hinsetzen und sagen, jetzt mache ich irgendetwas oder lass etwas machen. Es schreibt, es malt, es musiziert. Und wir wissen, das bin eigentlich nicht ich. In den besten Augenblicken, wenn ich schreibe, und jetzt dann habe ich das Gefühl, so gut bin ich gar nicht. Das ist ein unheimlich tolles Gefühl. Also direkt durchlesen, dem hakt es wirklich. Also, ich muss schon sagen, nicht? So, am nächsten Tag sieht es unter Umständen anders aus, das kann sein. Aber so dieses Staunen über sich selber, glaube ich, ist eine Grundvoraussetzung für Kunst.
Mich erinnert das so an Alain de Botton, der französische Philosoph, der das School of Life begründet hat, der popularisiert Philosophie und versucht irgendwie den Menschen zu erklären, was sie gemeinsame Psychotherapie ihnen fürs Leben lernen kann. Und der hat mal geschrieben in einem seiner tollen Bücher, dass er am spannendsten findet, die Kunst von großen KünstlerInnen, wenn sie alt sind und es schon geschafft haben. Weil dann hören sie auf, dass sie versuchen, anderen zu gefallen. Und zum Beispiel bei Picasso, ja, die späten Werke schauen teilweise aus, als hätte das ein Kind gemalt.
Picasso ist alles gut. Also das ist ein schlechtes Beispiel.
Aber siehst du das ähnlich, wenn man aufhört, so wem gefallen zu müssen, ja, oder sich wo einordnet, ja, und dann...
Ja, ja. Also irgendjemand will man immer gefallen. Das ist ja auch gut, nicht? Aber meine Frau Monika und ich, wir sind ja beide Schriftsteller, und ich habe jetzt hinter mir eine Phase von ungefähr 5 Wochen, in der ich nichts geschrieben, sondern nur gemalt habe. Also wirklich wie ein Besessener gemalt habe. Und ich war den ganzen Tag über im Atelier, bin schon früh um 6 ins Atelier gegangen. Und meine ganze Freude am Tag über war, dass ich am Abend mit der Monika Abend esse und dann sage ich so, jetzt setzen wir uns, fahren wir hin zum Auto, zum Atelier, und ich zeige dir, was ich gemacht habe. Also ich habe dann schon gedacht, Menschenskind, wenn sie mich dann lobt, Heiland sagt, das ist schon gut. Nicht? Aber auch natürlich der Antrieb selber für mich war, ich habe angefangen zu malen, habe irgendwas vorgehabt. Und habe ich gedacht, jetzt möchte ich ein Bild machen, wo ungefähr von der rechten Seite, ich stehe davor, von der rechten Seite sollte ungefähr bis gut über die Mitte etwas Rotes sein. Rot. Aber ich habe nicht gewusst mehr. Und da war ich immer gespannt, habe ich noch was Rotes gemacht. Und schaue, ja, was wird das draus? So, ne? Und irgendwie ist es so, als ob das Bild sich selber gemacht hätte. Und das ist natürlich ein Quatsch, nicht? Und ich habe es ja gemacht. Aber trotzdem, diese Empfindung dahinter, denkst, aber das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich habe zum Beispiel lange Zeit immer gezeichnet habe ich immer mein ganzes Leben. Und eine Zeit lang habe ich mir gedacht, so, jetzt probiere ich es mal anders. Und habe blind gezeichnet. Da hat jemand Anwesende schon die Erfahrung gemacht? Bitte probieren Sie das. Das ist eine große, Sie haben aufgezeigt, oder wie? Das ist eine großartige, Sie ersparen sich die Psychotherapie, wenn Sie das machen. Obwohl, man muss auch dazu sagen, du hast jetzt auch so ein bisschen angeklungen, nicht? Die Kunst hat keinen anderen Zweck als sich selbst. Also wenn jemand sagt, ich mache aus der therapeutischen, pädagogischen Gründen Kunst, dann drehe ich mich schon um und bin weg. Oder ich habe ein T-Shirt zu Hause, dort ist ein Zitat von Bodo Hell drauf, und dieses Zitat heißt, schön sein genügt. Das finde ich, damit ist meine ganze Kunsttheorie erschöpft. Schön sein genügt. Aber ich habe die Feststellung gemacht, sie gehen her, schließen die Augen, haben einen Block vor sich, haben dann irgendeinen guten schwarzen Stift, der auch was hergibt, ne? Und dann denken sie sich, jetzt zeichne ich was. Jetzt zeichne ich einen Fahrradfahrer, der unheimlich schnell fährt. Und sie haben ein genaues Bild im Kopf, wie der aussehen soll. Und sie übertragen das blind auf den. Und dann schauen sie an, was draus geworden ist. Und ich kann Ihnen sagen, in 90% der Fälle ist das Bild besser, als sie es im Kopf gehabt haben. Und zwar deswegen, weil es ganz viel Überraschung enthält. Es ist eine ganz großartige Erfahrung. Gehen Sie nach Hause, setzen Sie sich vor den Fernseher, schauen sich einen Tatort an. Das sehen meistens, dann wissen Sie eh, wie es weitergeht. Und so machen Sie die Augen zu und dann zeichnen Sie irgendetwas. Es ist eine ganz großartige Erfahrung. Und das ist diese Erfahrung, was ich vorher gemeint habe. Dieses sich einfach trauen. Und wenn Sie sich nicht trauen, dann übergeben Sie den Stift jemanden. Und die Psychoanalyse kann sagen, das ist dein Unterbewusstsein. Das sage ich überhaupt nicht. Das ist deine Hand. Das ist deine Hand. Die macht es. Wenn ich mit meinem Sohn, dem Maler, rede und sage, was denkst du dabei? Und sagt, ich denke gar nichts. Die Hand macht es so, die macht es so irgendwie. Und ich schaue ihr zu und ich freue mich dabei, ich höre Musik und denke an meine Geliebte oder so irgendetwas. Und wenn Sie die Augen zumachen, dann übergeben Sie den Stift eigentlich jemand anderem, der aber trotzdem Sie sind. Und das ist eine großartige Erfahrung. Und beim Schreiben ist es schwieriger, ne? Ja, es ist schwieriger, weil es geht durch den Schädel durch, ne? Mhm, das Hirn.
Wenn du jetzt sagst, so du malst und du willst die eine Hälfte rot machen, mit welchem Zweck?
Was? Keiner. Der Zweck, die eine Hälfte rot zu machen, liegt darin, die eine Hälfte rot zu machen. Kunst ist tautologisch. Und das ist ja das genügt uns irgendwie nicht. Wir haben das Gefühl, das muss mehr sein. Und unter dem Mehr, sei ganz ehrlich, verstehen wir nichts Ästhetisches mehr. Sondern wir sagen, es muss über sich hinausweisen und dann steht schon die Moral da. Das Gute, das heißt, ich muss mit meiner Kunst den Menschen aufrütteln. Ich muss ihn dazu bringen, nicht die FPÖ zu wählen. Oder? Und dann stellt sich unter Umständen heraus, es gibt Künstler, die wählen die FPÖ und die sind unheimlich gut. Und es gibt Künstler, die wählen die Grünen und die sind bescheuert. Ne? Das kann ja sein.
Aber lass mich die Frage anders stellen. Wenn du da die eine Hälfte rot malen möchtest, malst du die, weil du denkst, du willst dann was schaffen, was schöpferisch tätig sein, so wie Gott? Geht es dir um den Prozess und es ist dann wurscht, was rauskommt, weil der Prozess hat sich gut angefühlt? Oder geht es dir um das Schaffen und wenn das nichts geworden ist, dann weg damit und du bist grantig?
Ja, schon auch, ja, wenn es nichts geworden ist. Weil man hinterher sitzt man davor und sagt mir, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und ich überlege mir natürlich nicht, was für Kriterien lege ich an, sondern es ist so eine Empfindung. Ich habe da immer beim Schreiben ja auch gedacht, ich habe so eine gewisse, woher weiß ich, dass etwas, oder wie komme ich dazu zu beurteilen, jetzt stimmt's. Das ist schwierig. Und ich habe dann immer so gedacht, es ist so wie, wenn ich einen Roman schreibe, so wie ein Mobile. Weißt du, wenn du ein Mobile machst, das langweiligste Mobile ist, wenn du das Mobile aus lauter Kleiderbügel machst. Also wo der Aufhänger genau in der Mitte ist, wo das alles immer mittig ist. Das ist und zwar in Harmonie, aber es ist langweilig. Und wenn du aber ein Mobile machst, wo ein Holm relativ kurz ist, der andere lang ist, dann musst du an den kurzen ein größeres Gewicht hängen, damit es wieder in Harmonie ist. Und mit Disharmonischen eine Harmonie schaffen, das ist etwas sehr Aufregendes. Und das weiß man dann beim Roman, hat man so das Gefühl in sich, dass man sich denkt, so in diesem Kapitel hier, das ist ganz stark vom Dialog geprägt. Da sitzen zwei da und reden miteinander, jetzt als Beispiel nur. Die reden, man ist stark vom Dialog geprägt. Wenn ich jetzt das nächste Kapitel auch wieder mache, stark mit dem Dialog geprägt, das geht noch, aber dann darf ich das darauf folgende Kapitel nicht mehr so machen. Weil dann wird im Leser, der Leser ist ein Snob, der muss überhaupt gar keine Rechenschaft ablegen, der kann sagen, das gefällt mir nicht. Aber dann wird ihm, dann entsteht so etwas wie ein Überdruss. Oder auch bei mir, und dann, dass man so, das muss disharmonisch sein im Einzelnen, aber in Abstand betrachtet muss eine gewisse Harmonie haben. Also, das ist keine große Kunsttheorie, nicht? Das ist halt so, ich finde es immer problematisch, wenn man während man die Kunst macht, wenn man schreibt oder beim Malen sowieso, wenn man dem Tun selber eine Theorie vorausschickt. Das halte ich immer für sehr problematisch. Es geht beim Schreiben vielleicht oder sowas. Aber bei der Musik, die Musik ist voll Theorie, nicht? Wenn sie die Harmonie lehre, aber dann trotzdem, wie entsteht denn das so? Also, und man muss das Rätsel gelten lassen, das Rätselhafte. Nicht? Wenn ein, ich sag ein Beispiel, ja? Dieses wunderbare Balladenjahr zwischen Goethe und Schiller, die sich da Balladen zugeschickt haben. Wir kennen die alle, nicht? Die Ballade von Schiller, die Bürgschaft, ne? Unglaublich raffiniert und unglaublich raffiniert, rhythmisiert und gereimt. Ich sage es mal, zu Dionys dem Tyrannen schlich, 4 Betonungen. Damon den Dolch im Gewande, 3 Betonungen. Ihn schlugen die Häscher im Bande, wieder 3 Betonungen, Bande, Gewande, reimt sich. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich, reimt sich auf das erste, entgegnet ihm finster der Wüterich, die Stadt vom Tyrannen befreien, wieder 3, das sollst du am Kreuze bereuen. Also sehr, sehr raffiniert und verschachtelt gebaut. Wenn du die Bürgschaft, ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Kennst du ja, oder? Der eine sagt also, du wirst hingerichtet, aber wenn du den Freund als Bürgen gibst, dann kannst du freikommen, bis du zurückkommst und so weiter. Es ist wahnsinnig spannend gemacht. Er kommt zurück, es regnet und Sturm und alles Mögliche. Beim dritten Mal lesen hast du es. Beim vierten Mal brauchst du es nicht mehr zu lesen. Da ist das irgendwie, also wie wenn du einen Tatort 5-mal anschaust hintereinander, ist auch nicht mehr der Reiz da, nicht? Im Vergleich dazu von Goethe, der Erlkönig, ganz vollkommen simpel gemacht. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Gereimt A, A, B, B, ganz einfache volkstümliche Strophen. Worum geht's? Nicht um irgendeine Idee, wie beim Schiller, die Idee der Freundschaft ist unglaublich groß, diese Idee, sondern es geht ganz schlicht und einfach darum, sogar wenn ich drüber rede, kriege ich einen Knopf im Hals, dass ein Vater sein sterbendes Kind im Arm hat und um sein Leben bangt. Und das bringt mich beim 100. Mal Lesen noch zum Weinen. Und weil es diese Lebensnähe hat und nicht aus einer Idee wächst. Schiller wächst immer aus einer Idee. Schiller ist nur berühmt, weil er der Freund von Goethe war. Also ich muss ehrlich sagen, ich halte für ihn nicht nichts, das wäre ja verwegen, aber wenn er ihm dem Goethe auf der Schulter sitzt, der reicht ihm nicht bis zum Kinn. Das war jetzt ein hartes Urteil, gell? Sagen Sie es nicht weiter, bitte.
Du hast gesagt, wenn du da malst, dann zeigst du es am Abend deiner Frau.
Ja, sicher,
und wenn
ich schreibe auch. Und sie mir auch.
Genau, aber jetzt, um beim Malen zu bleiben, gibt es sonst noch Leute, wo dir wichtig ist, dass denen das gefällt? Jetzt der Klaus Albrecht Schröder, wenn der vorbeischaut?
Ja, also wenn der Klaus vorbeischauen würde, sich anschauen, da wäre ich sehr aufgeregt, würde ich sagen. weil er versteht nun wirklich unglaublich viel von Kunst. Und er ist ein sehr, das hast du ja auch gemerkt, ein sehr eloquenter Mensch, der unglaublich gut reden kann und Kunst vermitteln kann. Also ich halte sehr, sehr viel von ihm, nicht? Und dass er jetzt in tatsächlich den Sessel räumt, das finde ich ganz bedauerlich. Ich glaube nicht, dass man, ich will nichts sagen, aber es wird sehr schwer fallen, jemanden zu finden, der ihn ersetzen kann. Der hat Wien so viel gebracht mit, die Albertina, die war vorher eine verschlafene Angelegenheit. Großartig mit ihrer Sammlung, das schon, aber was er daraus gemacht hat, ist schon sehr viel. Da wäre ich aufgeregt, wenn er käme. Ich bin auch aufgeregt, wenn unser Sohn das anschaut, die Bilder. Ich sage auch, bitte sei gnädig, sage ich ihm, sei gnädig, oder? Er ist Maler von Beruf. Ja. Wir sind eine Künstlerfamilie.
Aber wenn du das jetzt ausstellst, stellst du auch
ja,
aus?
Jetzt, ich habe jetzt so viel gemalt, auch deswegen, weil ich ab Mitte Juni in Bregenz eine Ausstellung habe, eine große, ja.
Aber ist dir dann wichtig, dass das auch positiv rezipiert
ja,
wird in den
na,
Medien?
Klar. Na klar. Oder ich hasse alle, die das nicht gut finden. Und die das gut finden, sage ich, naja, eh klar, oder? Also wie bei der Literatur auch. Ja. Na, ja, es ist so, oder? Ja. Wenn ich Kritiken lese über einen Roman, ist meistens die ersten 2 Drittel sind der Inhalt. Das brauche ich nicht zu lesen, oder? Das weiß ich ja. Und dann schaue ich immer am Schluss, was sind die letzten 3 Sätze, oder? Und dort steht meistens die Beurteilung.
Und das ist dir wichtig bei allen, egal ob du die respektierst oder nicht.
Na, es ist so, dass wenn ein Kritiker mich schlecht bespricht, dann respektiere ich ihn nicht mehr. Oder?
Praktisch.
Oder, dann sage ich halt, rede ich meines eh ein Depp oder der hat ja keine Ahnung davon. Oder? Und dann suche ich irgendwelche Kollegen, die er auch schon verrissen hat, und dann sind wir uns einig. Und wenn er dann den übernächsten Roman wieder groß lobt, sage ich, er hat schon, irgendwas ist schon an ihm dran. Er hat schon, oder? War damals ein bisschen verblendet. Das ist jetzt Quatsch, nicht? Aber in Wirklichkeit ist es so. Also ein Verriss kränkt einen. Also wirklich zutiefst. Manchmal. Wirklich zutiefst. Weil, also das kann mir niemand weismachen, dass einem das nicht wehtut. Weil, wenn jemand sagt, du, das ist kein Urteil über dich, sondern über deinen Roman, das ist ein Quatsch. Da kann ich doch nicht unterscheiden. Oder? Da kann ich sagen, ja, du bist ein wahnsinnig guter Mensch, aber schreibst beschissene Romane. Oder? Also, oder? Das ist mir lieber umgekehrt. Man sagt, oder?
Ja. Michael, bevor wir eine kleine Pause machen und dann zu den Fragen von unseren Gästen kommen, stelle ich da noch eine einfache Abschiedsfrage. Was ist das Schönste an der Welt?
Na, die Frage ist klar. Ich kann dir auch ganz klar antworten. Zwei Dinge. Das Allerschönste sind Kinderaugen und die Sterne. Das kommt nicht von mir. Und Sie werden wahrscheinlich nicht erraten, wer diese Antwort auf genau diese Frage so gegeben hat. Nämlich Keith Richards von den Rolling Stones hat es gesagt. Und dem muss man eigentlich beistimmen. Ich kann auch sagen, das Schönste für mich ist, aber das klingt halt so privat. Das ist natürlich, wenn meine Frau lächelt und sie hat ein wahnsinnig schönes Lächeln, das ist natürlich wahnsinnig schön, aber dann sehe ich auch, wir haben gemeinsam Kinder großgezogen und diese Erinnerung an die Kinder, an die Augen, wenn wir ihnen was erzählt haben, etwas Überraschendes, wo sie eben das erste Mal die zerknüllte Marlboro-Schachtel gesehen haben, diese Augen und halt die Sterne, oder? Ich hätte fast beinahe eine Diskussion jetzt gehabt, ein Gespräch mit dem Schönborn und ich hätte gehofft, dass er mich beruhigt. Ich hätte ihn gefragt, ob er an Gott glaubt. Das ist natürlich bei einem Kardinal irgendwie eine. Aber ich hätte ihn auch gesagt, schau, ich würde es auch gern tun und eigentlich tue ich es auch nicht. Aber wie groß das Universum ist und dass alle Mythen an Lerchalschaß sind. Gegen das, was die Astrophysik uns erzählt. Dieser Aufwand nur für uns, oder? Das bringt einen doch ein bisschen, wie groß das ist. Das ist ja unfassbar, oder? Und das nur für uns. Also,
vielleicht magst du noch einmal kommen und ich frage den Herrn Schönborn, ob er sich neben dich setzt.
Ja, tut es unbedingt.
Und dann
unbedingt.
Reden wir weiter.
Ja. Seine Mutter und mein Vater waren gut befreundet miteinander. Er ist ein Vorarlberger, also ist er dort aufgewachsen. Wenn ich ihn treffe, reden wir Vorarlbergisch miteinander.
Und das wäre auch lustig.
Nachdem er mich duzt,
wäre es einfacher.
Habe ich ihn auch geduzt. Ja. Wer hat von euch schon den Kardinal geduzt? Ne?
Ja. Passt, lieber Michael, wir haben noch ein paar Fragen von uns.
Ich versuche kurz zu antworten.
Genau, aber lass dir Zeit, je nachdem. Obwohl, du hast gesagt, du musst morgen wieder früh weg. So, eine Frage ist, was ist deine Meinung zur Kunst von Hermann Nietzsche?
Also, ich hatte das Glück, ihn kennenzulernen und wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich habe den Nietzsche immer für einen ganz großen Künstler gehalten. Nicht jetzt allein da von seinen Bildern her, sondern weil er eine Auffassung von Kunst hatte, die so an die antike Auffassung von Kunst, an so orphische Auffassung von Kunst angeschlossen hat. So.
Orphisch?
Also von Orpheus her, von diese, das waren ja diese Strömungen im Alten, im antiken Griechenland, war eigentlich die Ratio vorwiegend, also vertreten durch Apoll oder im Sonnenlicht des Tages und dem Schatten des Mondes hat man eher nicht misstraut, aber hat man sich eher gefürchtet, obwohl dann so aus dem asiatischen Raum dann so über den Gott Dionysos und über den Orpheus und sowas diese Sachen gekommen sind, die also mehr aus dem Unterbewusstsein kommen. Davor haben sich die Griechen eigentlich gefürchtet. Die haben also, wenn sie, obwohl sie diejenigen waren, den pythagoreischen Lehrsatz erfunden haben, aber der Pythagoras ist ja auch ein Orphiker, der ist auch aus dieser Richtung gekommen, aber eigentlich war das ihnen unheimlich, dass man in einem Quadrat die Seiten genau abmessen konnte und die Diagonale genau abmessen konnte, aber wenn man sie berechnet hat, eine unendliche Zahl an hinter dem Komma hatte. Das ist ja verrückt. Ich kann es genau abmessen, es ist genau beendet, aber die Kommazahlen sind unendlich. Das war ihnen unheimlich. Und der Nietzsche hat eben angeschlossen an dieses Orphische, Dionysische, dieses Wilde, das Leben auf das Spiel setzende in der Kunst. Und er hat es sehr, ich habe mich lang mit ihm unterhalten. Und je mehr ich mit ihm unterhalten habe, desto größeren Respekt hatte ich vor ihm. Der auch der Meinung war, alle Künste gehören zusammen. Der auch Orgel gespielt hat, obwohl er es nicht konnte. Nicht? Aber der ein ganzes Orgelkonzert nur auf dem C-Dur-Akkord zum Beispiel gemacht hat und so. Der hat eine ganz andere Herangehensweise an die Kunst gehabt, wie viele andere. Und von dem Wiener Aktionisten habe ich ihn sehr geschätzt. Auch den Brus, muss ich sagen. Ich habe auch den Weibel geschätzt als Pädagoge. Beim Weibel hat man immer gesagt, die Musiker sagen, ein Musiker ist ja schlecht, aber soll ein toller Maler sein. Die Maler haben gesagt, als Maler ist er schlecht, aber soll ein toller Literat sein. Die Literaten haben gesagt, als Literat ist er schlecht, aber ein toller Filmer. Und die Filmer haben gesagt, er ist ein toller Musiker. Aber in Wirklichkeit hat er auch so eine Vorstellung von Kunst gehabt, die alles umfasst. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und beim Nietzsche, also um die Frage zu beantworten, ich halte sehr viel von ihm.
Lieber Herr Köhlmeier mit MC, welcher Stellenwert hat Ihrer Meinung nach die Schule als Zugang zur Kunst und wie sehen Sie, welche Rolle spielen soziale Medien heute dabei? Schule und soziale Medien, welchen Stellenwert, welche Rolle bei Kunst?
Ich rede da ein bisschen wie der Blinde über die Farbe, wenn ich was dazu sage, weil ich von der Schule weit weg bin, erstens, also auch meine Kinder schon so groß sind und die Enkel auch schon fast, dass das gar nicht mehr die Schule betrifft. Und die sozialen Medien, dort kann ich gar nicht oder sehr wenig sagen, weil ich nirgends mit dabei bin. Und es mir auch ein bisschen Angst macht, muss ich sagen. Weil immer, wenn ich irgendwas mache, wie jetzt einen Flug buchen, was ich nicht kann, da fragt mich der Computer, geben Sie Ihr Passwort ein. Und ich habe nur eines und das gebe ich ein und er schüttelt trotzdem im Kopf. Also, aber zur Schule, die könnte eine große Rolle spielen. Ich habe vielleicht vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren oder im Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, da war eine Diskussion im Radio, nach dem Mittagsjournal. In Ö1 gibt es ja dieses, wo man anrufen kann. Und da ging es darum, es war jemand vom Ministerium da, die Neuorientierung des Deutschunterrichts. Und in der ganzen Stunde ist das Wort Literatur nicht ein einziges Mal gefallen. Da ging es nur darum, Kompetenz, also die Leute müssen Kompetenz erwerben, damit sie sich in den sozialen Medien bewegen können, Kompetenz, damit sie die Kronenzeitung richtig lesen können, aber keine Kompetenz, um ein Rilke-Gedicht zu lesen. Ich war nach dieser Stunde absolut deprimiert, weil ich mir gedacht habe, spielt es überhaupt keine Rolle mehr? Also ist es nicht mehr gefragt, Kinder im Bereich der Schönheit zu erziehen? Da war ich sehr deprimiert, muss ich sagen. Also was ich da erfahre, finde ich abgrundtief, muss ich sagen. Also das, vielleicht irre ich mich, ich hoffe es.
Also eher so der Mensch, genauso wie du vorhin gesagt hast, Kunst muss keinen Nutzen stiften. Aber da in der Schule auch so, der Mensch muss irgendwie für die Wirtschaft als Akteur vorbereitet werden.
Das ist nicht das Menschenbild, was ich habe, muss ich sagen. Also wenn ich nur ausgebildet werde, damit ich der Wirtschaft diene, man stellt sich das mal vor, oder? Denn noch schlimmer ist, wenn ich nur ausgebildet werde als Soldat, das ist gerade noch schlimmer. Aber ja, das entspricht meinem Bild vom Menschen nicht.
Die nächste Frage. In einer Stunde wurden fast ausschließlich männliche Künstler genannt. Ist es nicht unsere Pflicht, unser anerlerntes Verständnis von Kunst aktiv aufzubrechen und zu erweitern? Definiert nicht Macht, Klammer auf, weiße Männer, das Verständnis von Kunst?
Leider bin ich ein weißer Mann und zwar ein alter auch noch. Also da habe ich eh schon ausgeschissen, muss ich sagen. Nicht? Aber was soll ich dazu sagen? Was soll ich sagen? Diese Vielleicht liegt es an mir, dass ich mich zu wenig um Künstlerinnen gekümmert habe. Aber das stimmt schon. Also ich wüsste ein paar Künstlerinnen, die ich sehr schätze. Vielleicht habe ich die verabsäumt zu nennen. Aber ich möchte mich nicht in der Situation begeben, dass ich vor jeder Diskussion mir sagen muss, so den Katalog abchecken, was muss ich alles tun, um korrekt zu sein. Das kann ich nicht auch. Das käme mir auch verlogen vor. Ich rede halt über das, was ich rede. Und wie soll ich sagen? Ich hätte auch über die Frau Lasnik reden können. Ich finde, eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Aber es käme mir so verlogen vor, wenn ich jetzt auch noch sagen würde, ja, und dann will ich auch noch diesen und jenen afrikanischen Künstler oder Schriftsteller nennen und so. Über die Korrektheit hätten wir diskutieren können, über diese Debatte, die ich in meisten Fällen als sehr heuchlerisch und verlogen finde. Darf ich ein Beispiel erzählen? Ich habe mit meinem lieben Freund Hans Tessink, der ein toller Bluesmusiker ist, obwohl er nicht schwarz ist, ein Holländer, also besonders hell, da habe ich einen Abend gemacht über Westernhelden. Ich habe über Westernhelden erzählt, er hat Musik gemacht, war großartig, haben wir ungefähr 10, 15 Mal gemacht diesen Abend. Dann haben wir gedacht, ja, machen wir einen über Indianer. Ich habe mich vorbereitet, wirklich ein Dreivierteljahr lang. Und hinterher kam eine Frau zu mir, eine ältere Dame, und hat gesagt, so Herr Göllmeier, das ist das letzte Mal, dass ich bei einer Veranstaltung bei Ihnen war und ich werde auch nie mehr ein Buch von Ihnen kaufen. Und ich sage, war ich so schlecht? Und sie sagt, nein, nicht, aber Sie haben Indianer gesagt. Das darf man nicht. Und ich habe gesagt, warum nicht? Und sie hat gesagt, ja, den Namen haben sie sich selber nicht gegeben. Und ich sage, wie soll ich sagen? Ja, halt entweder Natives oder First Nation. Und habe gesagt, den Namen haben sie sich auch nicht gegeben. Und dann bin ich zornig geworden. Habe ich gesagt, wie viele Persönlichkeiten kennen Sie? Also Winnetou gilt jetzt nicht, weil das und jetzt, also Sitting Bull vielleicht auch nicht. Sie hat niemanden gekannt. Sie hat den Segovia nicht gekannt, nichts. Da habe ich gesagt, wie viele wirkliche Stämme kennen Sie, also Ihre Namen? Also die Apachen gelten jetzt vielleicht auch nicht, die kennt man von Karl Mayer. Die Sioux. Da habe ich gesagt, die spricht man aber anders aus. Da sagt man nicht Sioux, sondern Sioux. Da hat sie niemanden hat sie gekannt. Da habe ich gesagt, wie viele Sprachen wissen Sie? Nicht wirkliche Sprachen, auch nichts. Da habe ich gesagt, Sie wissen überhaupt nichts über diese Leute. Sie haben sich nie dafür interessiert. Sie wissen nur eines, man darf nicht Indianer sagen, das genügt ihnen. Das hat mich sehr aufgeregt. Und diese Heuchelei, die begegnen mir oft, wenn es um so Sachen geht. Auch wenn es darum geht, eben, dass man sagt, ja, du redest ja nur von Männern, nicht von Frauen. Sagen, ja, wenn du eine Frau bist, red du von Frauen. Wenn du darüber besser Bescheid weißt, dann tu das doch. Dann mach das doch, du. Dann mach das doch. Ich habe halt die genannt, oder? Ich meine, es ist ja nicht so, dass weil ich jetzt keine Frauen als Künstlerinnen genannt habe, dass ich was gegen Frauen hätte. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Das ist mir halt jetzt beim Reden nicht eingefallen. Muss ich mich entschuldigen dafür. Oder? Aber ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich ein alter weißer Mann bin. So weit kommt es noch.
Aber jetzt nochmal zu der Frau. Kann man nicht wenig wissen, sich wenig damit beschäftigen und trotzdem, oder kannst du nicht viel darüber wissen und trotzdem... Kann sie nicht trotzdem einen Punkt haben, dass man in seiner Sprache achtsam sein sollte? Würdest du das N-Wort verwenden?
Ja, natürlich. Beispiel? Natürlich. Warum? In einem Zusammenhang, wo es richtig ist. Ich sage dir ein Beispiel. Ich habe einen Roman geschrieben, der heißt Matou. Und es erzählt eine Katze 7 Leben. Und eines dieser Leben ist sie ein Leopard. Also da darf sie ein Leopard sein und ist im Kongo zur Zeit von... Also von Leopold II. Der Leopold II. Aus Belgien, der darf sich ohne rot zu werden neben Stalin, Hitler, Mao Zedong und Pol Pot einreihen. Also der Kongo hat nach der Herrschaft von Leopold, dem belgischen Staat gehört, sondern dem Leopold persönlich, wie mir meine Jacke hier gehört, hat der Kongo halb so viele Einwohner gehabt wie vorher. Der hat die Hälfte der Bevölkerung umbringen lassen. Und da kommt ein Satz drin vor, da schreibt der Matou, der Kater, also der Leopard, sagt, ja, da waren die belgischen Soldaten da und die schlugen die Zeit tot und manchmal einen Neger. Und dann hat mein Lektor gesagt, du, das kannst du nicht mehr machen, das Wort darf man nicht mehr verwenden. Da habe ich gesagt, was soll ich verwenden? Ja, dann sag halt, sie haben einen Kongolesen oder einen Schwarzen oder einen Afrikaner totgeschlagen. Ich habe gesagt, nein, die haben keinen Kongolesen totgeschlagen. Die haben auch keinen Schwarzen totgeschlagen, sondern die haben einen Neger totgeschlagen. Für die es wäre eine Behübschung der realen Situation, wenn ich dort ein anderes Wort verwenden würde. Neger hat bedeutet, das ist ein Zwischenglied zwischen Tier und Mensch. Und wenn ich da was anderes sage, dann mache ich das hübscher, als es ist. Also es hängt dann schon von dem zu sagen, dieses oder jenes Wort darf man nicht mehr verwenden. Das kann man jemandem meinetwegen sagen, aber nicht einem Schriftsteller. Ich darf jedes Wort verwenden, jedes. Es kommt nur auf den Zusammenhang drauf an. Und es gibt eine Art und Weise von Korrektheit, die in Wirklichkeit genau das Gegenteil bewirkt. Davon bin ich überzeugt. Hätte ich mich überreden lassen und hätte geschrieben, Sie haben einen schwarzen Menschen erschlagen. Die haben keinen schwarzen Menschen erschlagen. Die haben einen Neger erschlagen. Und dieses Spielchen mache ich nicht mit, muss ich ehrlich sagen. Und weil ich die Absicht dahinter auch spüre. Ich spüre die Absicht, sich selber reinzuwaschen. Da sage ich, wenn ich jetzt, ich sage das Wort Neger nie, ich sage das nie, ich sage das nie, ich bin Antikolonialist und so weiter und so fort. Und dann sage ich, aber ein Handy hast du, oder? Ja, ja, klar. Und du weißt, dass Materialien in diesem Handy drin von Kindern 1000 Meter unter der Erde hervorgehoben werden. Und diese Kinder haben eine wahrscheinliche Lebenszeit von kaum 30 Jahren. Das weißt du schon. Aber trotzdem hast du ein Handy. Also es kommt mir alles so, das kommt mir so eine Reinwaschung vor. Ich bin auf der guten Seite, man kann mich moralisch nicht in einer Weise verurteilen, weil das Wort Neger kommt mir nicht über die Lippen. Mir kommt es über die Lippen. Aber es kommt davon, in welchem Zusammenhang.
Die nächste Frage, wie bringen Sie Ihre Worte aufs Blatt Papier? Händisch, mit Schreibmaschine, PC? Und wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten verändert?
Also, als ich den ersten Computer mit dem Computer zu tun hatte, es war in den 80er Jahren, ich war in Amerika und habe mir so diesen Apple besorgt. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert ist. Ich habe den noch, den kann man ins Museum stellen, habe ich gehört. Das war so ein kleiner Klotz, war der. Der Bildschirm war ungefähr so groß, aber immerhin schwarz auf weiß. Und hat eine Maus gehabt und ich habe mir gedacht, diese Erfindung ist gemacht worden für Schriftsteller. Ich kann bis in den letzten Augenblick hinein, kann ich korrigieren. Also das ist eine Erfindung, für die ich als Schriftsteller unendlich dankbar bin. Ich habe mir gedacht, das ist großartig. Ja, und da ist es geblieben. Und wenn die natürlich kleiner werden und leichter werden, das ist großartig. Also ich schreibe auf dem Computer und schreibe alle meine Skizzen, wo ich mache, oder Notizen habe ich immer mit der Hand geschrieben. Das mache ich nach wie vor. Ich habe viele Notizbücher. Aber so direkt am Text schreibe ich am Computer.
Also wenn du beim Kaffee sitzt und eine Idee hast, dann kommt es ins Notizbuch und wenn du dich zum Schreiben hinsetzt, dann wird es...
Ja, wenn ich im Zug sitze, ich habe eine Zeit lang gedacht, ich kann überhaupt nur noch im Zug schreiben, nicht? Weil ich so oft im Zug gesessen bin. Ich habe gedacht, jetzt muss ich anstatt in mein Arbeitszimmer gehen, muss ich meine Fahrkarte kaufen, Innsbruck Retour. Weil ich kann das sehr gut schreiben im Zug drin. Aber eigentlich kann ich überall schreiben. Ich brauche keine Umgebung. Ich kann überall schreiben. Wenn ich den Computer bei mir habe und ein Notizbuch, dann kann ich überall schreiben.
Ein Freund von mir ist in seiner Studienzeit immer Salzburg-Wien mit dem Zug gefahren und hat gelernt für die Prüfungen.
Das kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen, ja.
Die nächste Frage, welchen Rat würdest du deinem 30-jährigen Ich geben?
Ach so, eine schöne Frage, eine sehr schöne Frage. Eine schöne Frage. Ja, ich wüsste sogar, was ich sagen würde. Gib weniger Gas, nimm's lockerer und sei weniger verkrampft. So, ja, also vertrau mehr. Ja, so ist es. Denk nicht, du musst beim Schreiben das alles machen. Lass es geschehen. Und sei vielleicht nicht so übergenau, weil dann bist du vielleicht, dann hängst du so an einzelnen. Wenn ein Kritiker dir sagt, ja, da hast du geschrieben, Vater und Mutter, also wie es bei Grimms heißt, es war einmal ein König und eine Königin, ist falsch. Das heißt, es waren einmal. Wird das Buch besser, wenn ich die zwei Buchstaben EN anhänge? Also ich habe da als 30er war ich da verkrampft und es darf kein Fehler drin vorkommen. Na ja, und wenn einer vorkommt, ist es so tragisch. Also die Grimms, die ich über alles schätze, beginnen die Märchen, es war einmal ein König und eine Königin. Soll jemand aufstehen und soll sagen, Jakob, du hast aber einen Fehler gemacht. Ne? So sei dir selber gegenüber großzügiger, das würde ich sagen, dem 30-Jährigen.
Aber das sagt sich leichter, wenn man schon älter ist und mehr Erfahrung hat, oder? Und erfolgreicher.
Naja, es ist kein Verdienst, älter zu sein, wirklich nicht.
Aber es macht lockerer, man hat schon viel erlebt und gelebt.
Ja, es ist ein manches Wurschter, wenn man das steigern darf, oder hätte ich früher gedacht, darf sich steigern. Aber es ist mehr Wurscht, ist es ein Wurschter vielleicht. Ja. Ja.
Warst du sehr ein Ehrgeizler in jungen Jahren?
Also was heißt Ehrgeiz? Ich war sehr ehrgeizig und bin es immer noch in Bezug auf, dass ich was mache. Und ich bin sehr fleißig oder ich schreibe sehr viel und ich bin sehr diszipliniert, was das betrifft. Und das bin ich gern. Aber so den Ehrgeiz, jetzt den Vormittag nur zu verwenden, um Networking zu betreiben, das habe ich nie gehabt. Ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich erfolgversprechend ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne sehr viele Kritiker. Dort ist die beste Art, also Serpel, der bei mir hochgeschätzte Dennis Scheck, die beste Art, nicht in seine Sendung zu kommen, ist zu versuchen, in seine Sendung zu kommen. Also wenn man anruft und sagt, könntest du nicht wieder mal mich bringen, dann weißt du ganz sicher, dass du nicht drankommst. Ne?
Lieber Herr Köhlmeier, wie unterscheidet sich die Kunst mit den Blumensträußen von jener von Herrn Beuys? Letzterer wäre auch erklärungsbedürftig. Danke.
Stimmt. Wahrscheinlich nichts unterscheidet, außer das, dass der Beuys unter Umständen, ich weiß nicht, ich kenne die Künstlerin nicht, oder glaube ich, eine Künstlerin ist es, ich kenne sie nicht, aber der Beuys war sehr eloquent. Aber er hätte vielleicht besser ein Schriftsteller werden sollen, vielleicht als ein Künstler, weil die Kunstwerke selber von ihm sagen mir gar nichts. Darf ich das so sagen? Eigentlich frühe Zeichnungen habe ich gerne gehabt, aber das Schöne an dieser Honigpumpe, dieser Fettpumpe und Honigkurbel, na, Fettkurbel und Honigpumpe war seine Erklärung, was er dazu gesagt hat. Das hat mich zutiefst berührt. Und ich habe es dann auch in Verbindung gebracht. Was ich nicht erzählt habe, ist, dass ich habe damals in Gießen gewohnt und mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Und ich kam dann so beseelt aus Kassel und habe gesagt, wir müssen unbedingt rauffahren. Ich musste das auch zeigen. Und wir sind dann raufgefahren und Beuys war nicht da. Und dann hat sie hinter mir gesagt, was zeigst du mir hier eigentlich? Das stinkt wahnsinnig. Oder? Irgendwo ist es schon aufgerissen, da tropft schon das Zeug runter da und so. Und ich habe mir auf einmal gedacht, ja, ist eigentlich wahr, ne? Und darf ich noch eine kleine Anekdote erzählen? Mit unser Sohn, unser Lorenz, der also Maler ist, unser Jüngster, der ist jetzt Maler. Und der war schon als Kind besessen von der Kunst. Und der hat sich dann immer so verantwortlich gefühlt. Also wir sind dann einmal zu einer Beuys-Ausstellung nach Zürich gefahren, meine Frau und ich mit dem Lorenz zusammen. Da war er vielleicht 10. Und er war wahnsinnig aufgeregt, weil wir haben ihm erzählt von Beuys, größter Künstler der Welt. Er war unglaublich aufgeregt und hat sich verantwortlich gefühlt für die Ausstellung. Wir waren dort und haben gedacht, ja, wir sind zu früh gekommen. Die Ausstellung hat noch nicht begonnen, weil da stand irgendwo so ein Stapel Filz und dort war irgendwas anderes und so. Und haben gedacht, ja, vielleicht haben wir den Termin irgendwie falsch gesehen. Und haben also dementsprechende Bemerkungen gemacht. Und der Lorenz war ganz aufgeregt, der hat sich dann verantwortlich gefühlt. Und irgendwann kam er zu mir und gesagt, Mama, Papa, jetzt habe ich etwas gefunden, das ist wirklich großartige Kunst. Und dann war an der Wand so ein kleiner Apparat, der hat die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur gemessen. Und das fand er großartig. Und er war so aufgeregt, weil er gedacht hat, Mensch, jetzt finden die das nicht gut. Und ich finde es aber so toll, weil der hat alles toll gefunden. Wir waren mit ihm in New York, im Museum of Modern Art, und dort gibt es ein Picasso, eine Figur, eine Ziege, die er zusammengenagelt hat. Ich habe mir gedacht, er hat sie in die Garage aufgeräumt, großer Künstler, das Zeug wirft man nicht weg, nageln wir es zusammen, und er hat eine Ziege draus gemacht, die von einer solchen Lebendigkeit ist. Und da war der Lorenz davor gestanden. Ich habe unterm T-Shirt gesehen, wie sein Herzchen geklopft hat. Er war so aufgeregt, er war so außer sich. Und dann hat er gesagt, das darf man machen, oder? Einfach so zusammennageln. Und wir haben gesagt, ja, das darf man machen. Und er wollte sofort heimfahren eigentlich. New York war schon vorbei. Er wollte heimfahren. Er hat gesagt, wenn der das darf, dann kann ich es auch machen. Und so einen unmittelbaren Zugang, diese Kinderaugen, so einen unmittelbaren Zugang zur Kunst, den es gar nicht interessierte, die ganze Theorie, sondern man kann ein Stück Holz nehmen, Nagel reinhauen und so. Das darf man machen. Das war, und das vergesse ich nie, wie er diesen Zugang, den er so zu Kunst hatte.
Weil du ja vorhin erzählt hast, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin von sich sagt oder ein Kunstwerk beginnt zu erklären, dann wird das schon uninteressant. Aber bei Beuys war es dann anders.
Da war es umgekehrt, ja. Also ich bin halt skeptisch gegenüber, wenn jemand dann mir sagen muss, was er eigentlich damit meint. Weil dann sage ich ja, wieso drückst du das nicht aus? Wieso benötige, was mache ich mit deinem Kunstwerk, wenn du nicht daneben stehst? Wenn du es mir nicht erklärst, wenn du meinst, das Kunstwerk benötigt dich, dann musst du dich halt hinstellen während der ganzen Zeit, oder? Die Abramowitsch hat ja so ähnliche Sachen gemacht. Das finde ich auch in Ordnung und so. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, denke, was mache ich mit deiner Kunst, wenn du jetzt nicht da bist? Du traust mir ja offensichtlich nicht zu, dass ich sie verstehe, oder noch schlimmer, du traust deiner eigenen Kunst nicht zu, dass sie verstanden wird, ohne deinen Kommentar. Das finde ich schade. Vor allen Dingen dann, wenn der Kommentar auch noch nicht in der Kunst sich bewegt, sondern politisch-moralisch ist. Ich bewundere unseren Sohn sehr, den Maler. Der kann sehr gut reden. Und wenn er wird immer eingeladen, wenn er eine Ausstellung hat, dass er auch was zu seinen Bildern sagt. Und er sagt ausschließlich etwas zu seiner Arbeit, zu seiner Methode, wie er malt. Und er kann das sehr gut. Er sagt, ja, dann habe ich, eben, ich habe das vorhin draußen zitiert, er sagt dann, eigentlich denkt er nur in Form, in Farbe, in Fläche und in Linie. Und ja, das genügt irgendwie. Und ich will ja nicht haben, dass er mir noch sagt, was er eigentlich zum Ukraine-Krieg meint, wenn er da ein Bild malt. Ich weiß es nicht, ob das, vielleicht ist es eine altmodische Auffassung, aber ja, ich habe mich immer geäußert politisch. Ich war mich immer als politischer Mensch, und wer mich kennt, weiß das. Und ich habe mich immer als politischer Mensch gesehen, aber ich habe mich gehütet davor, bei einem Roman, dass ich dort Politik betreibe. Der Goethe, den ich über alles schätze, hat es sehr schön gefasst, hat gesagt, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Wenn ich ein Buch lese, wo ich plötzlich merke, der Autor will mich dann zu einer gewissen Ideologie oder Weltanschauung hinbringen, dann bin ich verstimmt. Ich habe mir so zum Prinzip gemacht, was der Lessing hat es gesagt, wenn eine Figur auf der Bühne spricht, dann muss sie für sich Recht haben. Ansonsten baue ich einen Babkamerad, der dazu da ist, dass ich ihn abschieße. Das ist nicht fair und ist nicht schön. Wenn ich mich entschlösse, was ich nicht tue, wenn ich mich entschlösse, einen SS-Schergen zur Hauptfigur eines Romans zu machen, dann muss ich die Größe haben, ihn zu lieben. Deshalb habe ich noch keinen gemacht. Nicht? Aber ansonsten mache ich eine Pappfigur und das ist unwürdig.
Herr Köhlmeier, was bedeutet die Tendenz zu einer bestimmten Art von Bildsprache, also Emojis, GIFs in sozialen Medien und Bildplattformen wie Instagram für die Sprache, die Worte?
Ich nehme daran nicht so teil, das habe ich schon gesagt, aber ich finde es eigentlich großartig, weil alle Sprache lebt von Erneuerung. Und oft ist es dann so, dass man sagt, ja, jetzt sind diese schönen alten Worte vergangen und da kommen so neumodische aus dem Englischen, hat man zeitlang gesagt, oder aus dieser Bildsprache. Da ist man halt ungewohnt. Es ist eine Erneuerung der Sprache. Die hat es immer wieder gegeben. Manche Worte verschwinden und sind dann irgendwo weg. Kein Mensch sagt heute mehr Sintemalen. Wissen Sie, was das heißt? Niemand weiß das, also brauche ich es auch nicht zu erklären. Das Wort wird nicht mehr verwendet, ist weg. Das kann man natürlich bedauern und kann sagen, schade. Genauso wie die wunderbaren Dialekte. Immer dann, wenn man so dann anfängt zu jammern, dann wird die Sprache museal. Dann wird sie ins Museum gestellt. Die Sprache ist aber was Lebendiges. Und die Sprache kümmert sich nicht drum, ob ich jetzt was schön finde oder nicht schön finde. In den Pausen haben wir über den Basquiat gesprochen. Der Basquiat hat viele solche Figuren aus den Graffitis oder aus dem Alltag so übernommen. Moderne Songs, man sagt, die Lyrik stirbt aus, ist überhaupt nicht wahr. Die Lyrik ist die am vitalsten vorherrschende literarische Form auf der Welt. Außer ich gehe her und sage, Lyrik ist nur das, was zwischen zwei Buchdeckeln steht. Aber die Lyrik, der Begriff, kommt von der Lyra. Und das ist die Vorläufige der Fender Stratocaster. Ne? Das ist die Vorläufige der Gitarre. Also wenn ich dahergehe und kann sagen, alles das, der Hip-Hop ist die am meisten auf der Welt verbreitete Musik im Augenblick. Und die ist unglaublich textlastig. Und da kann man sagen, ja, aber 99% davon ist ein Käse. Na gut, 99% der anderen Lyrik ist auch ein Käse wahrscheinlich. Also die Lyrik ist unheimlich vital und die reißt sich alle Worte, die die Leute halt so machen aus der Jugendsprache an sich. Das finde ich etwas sehr Positives. Kann ich nur nicht dahinter stehen. Ich bin da ein zu alter weißer Mann, um da noch mitzumischen, das weiß ich schon. Aber wenn die das tun, das finde ich toll. Ja. Da war ja auch die Diskussion, als Bob Dylan den Nobelpreis gekriegt hat, oder? Dann sind manche Kritikerinnen sofort zum Sender gelaufen und haben gesagt, das ist ein Irrtum, so und so weiter. Und das ist ja ein Sänger. Ja, würden Sie Orpheus den Nobelpreis geben? Dem ersten Lyriker des Abendlandes, der die Lyra geschlagen hat? Natürlich hat er ihn verdient. Auch Leonard Cohen hätte ihn verdient, hätte ich mich auch gefreut drüber. Wissen Sie oder weißt du, was Leonard Cohen gesagt hat zu Bob Dylan, als er den Nobelpreis gekriegt hat? Was Wunderschönes, das darf ich Ihnen nicht vorenthalten. Er hat gesagt, Bob Dylan den Nobelpreis zu verleihen, ist ungefähr gleich, wie wenn man um den Mount Everest eine Plakette hängt, wo drauf steht höchster Berg. Es ist doch wunderschön.
Die Jugend und die Kunst. Glauben Sie, dass die Jugend das Interesse an der Kunst verloren hat oder werden die großen KünstlerInnen erst geboren?
Ich glaube nicht, dass das Interesse verloren hat. Ich glaube, im besten Fall wissen sie gar nicht, dass sie Kunst machen. Eben zum Beispiel so diese Musiker, die so Hip-Hop machen oder so, die überlegen sich nicht, wie mache ich jetzt Kunst, sie machen es halt einfach. Und auch, glaube ich, diese Künstler um Basquiat damals, die in der Factory waren bei Andy Warhol, die haben das einfach gemacht irgendwie. Ich glaube, dass die Velvet Underground, also die so mit Lou Reed, die haben Beginn, später natürlich schon, am Beginn einfach gesagt, sie machen einfach Musik irgendwie. Da hat man sich doch nicht verkopft, ob man jetzt da Kunst macht oder nicht. Und solche gibt's viele. So, mein Sohn, als er jung war, eben der Maler, die sind immer in der Nacht losgezogen mit den Sprayflaschen und haben unheimlich tolle Sachen gemacht und haben darüber diskutiert, das ist unheimlich gut. Wenn man zu ihm gesagt hat, ihr seid ja ein Künstler, ach so, schon, ja, wurscht, oder? Ich glaube nicht, dass das Bedürfnis nach Kunst, glaube ich, ist ein vitales Bedürfnis, das bei jedem Menschen irgendwo da ist und dann verschüttet wird, dann, dass er selber nicht dran glaubt oder dass man ihm halt einredet, es sei keine Kunst und dann irgendwann glauben sie es, dass es keine ist und lassen es sein. Schade.
Lieber Herr Köhlmeier, wie ist das Zusammenspiel von Werk? Wie ist das Zusammenspiel von Werk, Klammer Form, Fragezeichen, Rezipient in, nein, Rezipient, doch Rezipient in und Schaffende, okay, ich bin zu schlecht im Gendern leider, zu beurteilen, entsteht Kunst dazwischen. Liebe Grüße, Lara Schneeweiß.
Ja, das ist ein Zusammenspiel, oder? Von mehreren Komponenten. Ich glaube, letztendlich, wenn man das wirklich analytisch rangehen würde und sagen, was ist so entscheidend, oder dass man auch, natürlich denke ich an den Rezipienten, wenn ich etwas mache, habe ich schon erklärt, und wenn es nur meine Frau ist, aber was heißt nur, aber halt, wenn es nur eine Person ist, aber man, wenn jemand nicht in die Öffentlichkeit, keine Öffentlichkeit will als Künstler, das glaube ich irgendwie nicht, weil warum mache ich es dann auch? Ich will mich ja mitteilen. In dem Wort mit ist ja schon mindestens zwei drin enthalten. Aber ich glaube, wenn ich das wirklich analytisch auseinandernehme und sage, was ist da der wirklich bestimmende Kern, dann würde ich sagen, das ist der Wille zur Form. Irgendetwas formen. Oder am Beginn der Bibel heißt es, am Beginn war das Tohu Wabohu, oder bei den Griechen das Chaos. Und die Schöpfung beginnt damit, das ist alles vorhanden, aber ungeformt, ungeordnet. Und die Schöpfung beginnt darin, das, was vorhanden ist, in irgendeine Form zu bringen. Mehr Theorie braucht es gar nicht. Das ist, alles ist da, wie gesagt, bis hin zur Marlboro-Schachtel, zur zertrampelten, ist alles da. Und irgendwie versucht man, das in eine Form zu bringen. An manche Formen glauben wir nicht mehr, weil sie althergebracht sind. Also am Ende des oder Mitte des Ersten Weltkrieges ist alles zerbrochen. Niemand hat mehr an klassische Formen geglaubt. Und Der Dadaismus, Surrealismus, Dadaismus, haben gesagt, wir müssen alles neu formen, in eine neue Form bringen. Da haben die Alten natürlich gelacht und gesagt, das ist ja keine Kunst, das ist ja so und so weiter und so weiter. Aber man, irgendwann einmal glaubt man nicht mehr an die alten Formen. Die Inhalte mögen immer gleich sein. Was ist der Inhalt von James Joyce Ulysses? Dass ein Mann einen Tag lebt, also der Leonard Bloom hat halt einen Tag und der Stephen Dedalus kommt noch dazu. Der Inhalt ist es gar nicht, aber der James Joyce hat nicht mehr an die Form des klassischen Romans geglaubt. Er hat nicht mehr dran geglaubt. Er hat das nicht mehr schreiben können, so wie es ist. Und ich glaube, dass so Leute wie Picasso einfach auch nicht mehr an diese klassische Form der Malerei geglaubt haben. Nicht, sondern die haben das, der Picasso hat ja gesagt, er konnte als Kind schon klassisch malen. Und hat ein ganzes Leben lang gebraucht, um zu malen wie ein Kind. Aber auf einmal kommt man da nicht mehr zurecht. Samuel Beckett, der hat Stücke schreiben wollen. Aber so wie Shakespeare oder wie andere, das hat er nicht gekonnt. Und nicht gekonnt, weil er nicht mehr dran geglaubt hat. Die Welt musste anders geordnet werden, anders in Form gebracht werden. Und dann hat er Warten auf Godot geschrieben. War etwas Unerhörtes. Das hat nie jemand vorher sowas geschrieben. Es war unerhört. Aber eine der ersten Aufführungen von Warten auf Godot war in einem Gefängnis übrigens. Und das waren keine Leute, die literarisch geschult worden sind. Aber sie haben plötzlich begriffen, das ist ihre Welt, das ist die neue Welt. Und er hat nichts anderes getan, als das Vorhandene in neue Form zu bringen. Es ist immer die Frage, welche Form entspricht unserem augenblicklichen Dasein? Irgendwie spüren wir es. Wenn wir eben die Ausstellung, wie ich mir angeschaut habe, so also mein Eindruck beim Roy Lichtenstein, der entspricht nicht mehr, der entspricht den 60er Jahren, aber der bildet unsere Welt nicht mehr ab. Ein paar Monate vor die Basquiat-Ausstellung, da habe ich gedacht, das war für mich wie eine Erleuchtung, als ob der ein Kronleuchter aufgemacht hat, denn der bringt unsere Welt in Form. Ja, das ist immer, und große Künstler erkennen wir vielleicht daran, dass man plötzlich das Gefühl hat, der bringt unsere Welt in eine Form. Schön wäre, wenn man das könnte, also großartig, mein Gott, würde meinen kleinen Finger dafür hergeben, oder?
Ich finde es schade, aber es ist schon die letzte Frage. Was bedeutet es, Kunst zu verstehen?
Das ist eine sehr gute Frage, finde ich, weil die Antwort eigentlich jetzt, ich mir selber widerspreche. Ich habe vorher immer wieder gesagt, die Kunst soll in sich bleiben. Die benötigt nicht etwas, was über sie hinaus reicht. Und ich glaube, also jetzt wäre ich pathetisch, Entschuldigung dafür gleich. Alles darf dann über sich hinausreichen, wenn sie das Leben macht oder die, ach Gott, was rede ich für einen Unsinn. aber ich stammle. Und vielleicht ist das die Antwort. So, wenn sie uns stammeln macht, wenn wir das Gefühl haben, es ist ein großes Rätsel dahinter, das ich nicht ergründen kann. Ein Rätsel, das man auflösen kann, ist ein Sudoku. Das ist kein Rätsel. Und wenn etwas wirklich ein Rätsel bleibt, wie das Gedicht von Goethe, der Erlkönig, das ist ein ewiges Rätsel, von Schiller, die Bürgschaft ist kein Rätsel. Das habe ich irgendwann gelöst. Ich habe immer gehofft am Schluss, hoffentlich, da heißt es am Schluss, wo der Tyrann sagt, er nehmt mich im Bund als Dritten. Da habe ich immer gehofft, was tun Sie jetzt, nehmen Sie ihn wirklich als Dritten? Der Schiller meint nämlich, ja, die Idee der Freundschaft, ein Arschtritt soll er kriegen. Oder nicht, halt, ich würde sagen, was, du willst zu uns als Dritten, du geschau, dass du rauskommst. Nicht? Wenn jemand vorher sagt, wenn du deinen Freund gibst mir und ihn lässt mich aufhängen, dann bestrafe ich dich nicht. Das ist so niederträchtig, den will ich doch nicht als Freund nehmen. Also das ist kein Rätsel. Also wenn ein Kunstwerk ein Rätsel bleibt, wenn ich Zuflucht nehmen kann, das ist ein schönes Wort. Das kennt ja jeder, wenn er verzweifelt ist und er hört eine Musik, dann kann er Zuflucht nehmen oder er liest ein Gedicht oder man schaut ein Bild an. Es gibt so Bilder, die man, zum Beispiel der Bruegel, ich habe ihn ja genannt drin. Wenn ich in Wien bin und es geht mir irgendwie nicht gut, gehe ich ins Kunsthistorische Museum und schaue mir die Bilder von Bruegel an. Da habe ich Zuflucht, die trösten mich irgendwie. Der Trost ist ein guter Begriff. Wenn Kunst Trost verleihen kann, so war die Frage, was es.
Wann hat man Kunst verstanden? Oder was heißt
Kunst? Ich glaube, wenn man aus der Kunst heraus manchmal Trost beziehen kann, dann hat man sie verstanden.
Yes, dann habe ich Kunst verstanden.
aber ich stammle nicht herum, also weil ich habe da keine gute. Sag mal, man kann doch so sagen, wenn man glaubt, man hat sie verstanden, dann ist man ans Ende angelangt. Ich glaube, man sollte sie. Große Kunst versteht man nie wirklich. Und der Letzte, der sie wirklich versteht, ist wahrscheinlich der Künstler selber. Inspiration, was ist das? Das kann man nicht messen. Wahrscheinlich glaubt jeder Künstler an den lieben Gott. Und zwar an den Lieben, nicht an den Großen oder so. Also an den Kindlichen, dem man gar nicht zutraut, dass er das Universum gemacht hat oder so. Also, ja, jetzt fange ich an, Unsinn zu reden. Da muss man aufhören.
Das ist mein Stichwort. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und danke Michael Köhlmeier für die schöne Zeit.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Kunst ist Mut zum Leben. Um Kunst zu verstehen und sein Leben damit zu bereichern, darf man sich nicht verstecken, sondern muss sich darauf einlassen. Am besten, sagt Michael, selbst beginnen zu schreiben, zu malen oder zu singen. Am besten nicht so viel nachdenken und einfach loslegen. Zweitens, schön ist für Michael das erste Mal. Wenn man eine Sache wie eine Zigarettenschachtel schon hunderte Male gesehen hat und dann schafft es jemand, eine Zigarettenschachtel so darzustellen, dass man beim Blick darauf sie so interessiert und verwundert anschaut wie beim ersten Mal, dann hat man Schönheit geschaffen. Drittens, Kunst soll Trost schöpfen. Man hat Kunst dann verstanden, sagt Michael, wenn sie einem Trost schöpfen kann. Vom Leben, vom Alltag oder vor einer unangenehmen Situation. Kunst soll einen emotional berühren. Wenn du mehr Folgen über Kunstthemen in Erklär mir die Welt haben möchtest, dann schreib mir am besten in die Kommentare, was dich da noch so interessiert. Oder geh auf erklärmir.at/fragen. Dort findest du alle nächsten Aufnahmetermine von mir, wer der Gast ist, worum es geht. Du kannst da ganz spezifisch deine Fragen stellen oder auch Anregungen und Hinweise geben. Und du kannst auf diesem Tool auch immer Feedback geben oder dir nächste Folgen wünschen. Nächste Woche kommt hier im Podcast eine ganz spezielle Folge. Zu Gast ist Niklas Schober. Er ist gerade mal 18 Jahre alt und hat mit 11 Jahren etwas bekommen, was man keinem Kind wünscht, nämlich eine Krebsdiagnose. Mittlerweile ist Niklas wieder gesund und erzählt in dieser Folge ganz persönlich seine Geschichte. Und wenn du jetzt gleich Lust auf mehr hast, dann empfehle ich dir diese Folge. Geht's auch um Kunst. Da war der Albertina-Direktor. Albertina ist das größte und wichtigste Museum in Österreich, Albert Schröder zu Gast und hat erklärt, wer Michelangelo eigentlich war und was man über ihn wissen sollte. Wir sehen uns entweder gleich im nächsten Video oder sonst nächste Woche am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.
Ganz zum Schluss darf immer eine Hörerin des Monats ein paar Worte an euch richten. Das bin diesmal ich, Susanne Neumann. Ich bin 43 Jahre alt und bin leidenschaftliche Physik- und Mathematiklehrerin. Evidenzbasierte Wissenschaften finde ich sehr spannend. Dass diese nicht nur in den Naturwissenschaften angewendet werden, zeigt eine meiner Lieblingsfolgen. Folge 236, Erklär mir, wie ich richtig spende. In dieser Folge erklärt Adina Rom, wie Spenden am effektivsten eingesetzt werden können. Wenn ihr euch dafür interessiert, empfehle ich euch auch die Folge Nummer 57, Erklär mir Gutes gut zu tun von Anna Riegel. Ich persönlich würde mich auch als effektive Altruistin bezeichnen und spende, so wie Andreas, einen fixen Betrag monatlich. Jetzt noch die Credits. Sidoni Sagmeister arbeitet hier mit. Kamera- und Videoschnitt macht Alexander Komen von The Motion. Für gutes Audio sorgt Dominik Lanterdinger von Audiophono. Damit hier Geld reinkommt, verkaufen Therese Iliasch und Stefan Lasnik vom Missing Link Werbung. Danke auch an alle Firmen, die hier Werbung schalten. Kleine Buchungen von 1.000 bis 2.500 Euro könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung buchen. Ansonsten bei Missing Link melden. Danke auch an alle, die den Podcast sowie ich finanziell unterstützen. Am besten auf erklärmir.at/support. Bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit. Eure Susanne.